Cameron Rios berichtete seinerseits, wie es ihm ergangen war. Er hatte beobachtet, dass sein Kumpel Jasper im Begriff stand, von den Robotern abgeschossen zu werden. »Meine Angst um ihn«, sagte er, »und meine Verzweiflung haben zu einem Wutausbruch geführt, der als Katalysator wirkte und den Funken auslöste.« Rios hob den rechten Arm hoch. Was der zerfetzte Handschuh freigab, erschien so milchkaffeebraun wie seine normale linke. »Die Energie der Schattenhand ist wieder schwach?« fragte Tolot. »Durch den unwillkürlichen Gewaltakt hat sie sich entladen, glaube ich. Glaube ich, zu fühlen.« »Unwillkürlich? Du wolltest es nicht. Nicht absichtlich, nicht rational. Unterbewusst, vielleicht.« Von der violetten Aura, die der Erzeugung eines Zornesfunkens vorausgegangen war und die ihn hätte warnen können, hatte Rios unter dem Handschuh natürlich nichts gesehen. Tolot gab sich mit dieser Erklärung zufrieden. 30 Minuten ab jetzt«, sagte er. »Ruht euch aus und haltet so lang die Klappe. Auch ich habe einiges zu überdenken. Dann gehen wir weiter.« Eine halbe Stunde später begannen sie mit der Erkundung der Forschungsstation. Obwohl neuerliche Roboterangriffe ausgeblieben waren, mahnte Icho Tolot zur Wachsamkeit. Sie agierten, schärfte er seinen Kameraden ein, auf extrem unsicherem Terrain. Während des Heerflugs waren die Unmengen von Daten, die Monkey ihnen ausgehändigt hatte, von der Positronik der Haluta 7 erst zu einem Bruchteil entschlüsselt und ausgewertet worden. Sie enthielten Protokolle, teils datiert um Jahre vor der Zeit, zu der man den Stützpunkt aufgegeben hatte. Ein jüngeres Dokument behauptete, der Prototyp eines Physiotrons wäre nicht transportabel, was den Schluss nahelegte, er befände sich noch immer auf Neos Issos. Aber nirgends entdeckten sie Hinweise auf den genauen Lagerort. Die enthaltenen Grundrisspläne der Anlage waren skizzenhaft, spärlich bekritzelt und alles andere als zuverlässig. Wie sich bald herausstellte, hatte man versäumt, sie auf den letzten Stand vor der Schließung zu bringen. Dazwischen erfolgte Zu- und Umbauten wichen teilweise beträchtlich von den Aufzeichnungen ab, was die Orientierung nicht gerade erleichterte. Zudem tickte die Uhr. Falls die Konzernzentrale von Wylon Hypertech nicht bereits nach dem mangelhaft verschleierten Landemanöver der Trinity alarmiert worden war, dann spätestens nach der Zerstörung der stationseigenen Tara-Roboter. Eine Konfrontation mit entsandten Eingreiftruppen wollte Tolot wenn möglich vermeiden. Schon gar, dass dadurch die maßgeblichen Personen von John Wylons Führungsstab erfuhren, wer ihnen auf die Schliche gekommen war. Icho Tolot und seine gutwilligen, doch mäßig verlässlichen Gefährten hatten also ein enges Zeitlimit. Das zu untersuchende Areal hingegen war riesengroß. Sie durchquerten leere, klinisch sauber wirkende Lagerhäuser und Fabrikhallen mit Restbeständen von Maschinenblöcken und Fertigungsstraßen. Was da hergestellt oder aufbewahrt worden war, erschloss sich auf den ersten Blick nicht. Tolot ging davon aus, dass sich auch ein zweiter oder dritter Blick nicht lohnen würde. Die Tore dieses Sektors waren unversperrt. Schummrige Notbeleuchtung flammte beim Betreten mancher Räumlichkeiten auf. In anderen musste das Team die Scheinwerfer zu Hilfe nehmen, da die Restlichtverstärkung ihrer Helmvisiere nicht ausreichte. Ein domartiges Sportstadion präsentierte sich in überraschend unversehrtem Zustand. Man hätte glauben können, vor wenigen Tagen wären noch Turniere veranstaltet worden. Über den Längsseiten des rechteckigen Spielfelds schwangen sich Sitzreihen für einige tausend Zuschauer empor. An einer Schmalseite ragte eine massive gelbe Wand auf, vis-à-vis eine mit blau-weißen Rauten gemusterte. Die Zugangsbereiche waren als eine Art Museum gestaltet. Bildergalerien, Transparente und in Vitrinen ausgestellte Pokale deuteten darauf hin, dass immer wieder dieselben zwei Mannschaften um Titel gekämpft hatten, angefeuert von der jeweiligen Fangemeinde. »Für Hobbysportler nahmen sie die Kickerei ziemlich ernst«, sagte Cameron Rios. Er wies auf eine Schautafel. »Der Trainer des Teams mit den roten Trikots, ein Posby namens Wonnetau, hat nichts ausgelassen, das geeignet war, die Fähigkeiten seiner Spieler zu steigern. Kybernetische Implantate, Biotech ohne Ende. Die in den gelb-schwarzen Mannschaftsfarben waren auch keine Waisenknaben«, sagte Jasper Cole, der ein Trivid aufgerufen hatte. Doping bis zum Anschlag und noch stolz darauf. Ihr Teamchef Mani Avemdav, ein Marsianer, hatte genauso wenig Skrupel wie sein Gegenüber. Mittlerweile hatte Tolot die vorliegenden Informationen verarbeitet.
Hier ging es keineswegs nur um Freizeitbeschäftigung, sagte er. Der Ballsport war zugleich auch ein Experimentierfeld für zwei außerordentlich kreative Wissenschaftler. Wonnetau und Mani Avemdav erprobten hemmungslos Methoden zur partiellen Optimierung ihrer Mannschaften. Als Vorstufen auf dem Weg zum eigentlichen Ziel.
Und Sterblichkeit.
Ja, Kolos. Manche Einrichtung mag nicht den Anschein erwecken, aber ich glaube, diesem Endzweck hatten sich ausnahmslos alle Bewohner der Forschungsstadt verschrieben. Auch wenn sie sich dabei manchmal, orthografisch gesehen, versch...
Untersteh dich, Jess.